Herzlich willkommen zum Podcast Begegnungen im Zentrum.
Ich bin der für die verspielten und albernen Sachen zuständig ist. Ja, meine älteste Tochter ist 19, hat aber so ein Grundschulkindergemüt. Meine Frau hasst Achterbahnfahren, ich eigentlich auch, aber ich habe mich dran gewöhnt. Und dann halt zu gucken, dass wir genügend Kraft behalten. Also Papa ist für solche Sachen da.
Mein Name ist Antonia Illich und ich sitze heute hier mit Sascha Pust.
Hallo zusammen.
In unserem Podcast Begegnungen im Zentrum laden wir Kolleginnen und Kollegen aus dem Forschungszentrum ein, die wir spannend finden. Nicht wegen ihrer beruflichen Rolle, sondern um mit ihnen über Themen zu sprechen, die sie neben ihrer Arbeit begeistert, bewegt oder für die sie brennen. Über das, was sie persönlich ausmacht. Heute haben wir einen Gast, mit dem man genauso leidenschaftlich über Jazz philosophieren kann wie über Quantencomputing. Herzlich willkommen, Frank Wilhelm Mauch.
Ich freue mich, hier zu sein. Danke.
Du bist, korrigiere mich gerne, wenn da jetzt irgendwas bei ist, was nicht stimmt, du bist geboren in Stuttgart, bist der erste Akademiker deiner Familie, hast am KIT Physik studiert, 1999 promoviert. Weitere berufliche Stationen waren Delft. In München bist du habilitiert, hattest anschließend eine Professur in Kanada, Ontario, und bist seit 2011 an der Universität des Saarlandes Professor für Quanten- und Festkörpertheorie. 2020 bist du ins Forschungszentrum gekommen als Gründer und Direktor des PGI 12, also des Instituts für Quantencomputer-Analytik. Ausgezeichnet wurdest du unter anderem mit dem Google Research Award sowie dem APS Outstanding Referee Award der American Physical Society. Du lebst im Saarland und hast drei Töchter. Was habe ich Wichtiges vergessen oder was war Quatsch?
Das stimmt ja alles. Da war eigentlich, da war alles dabei, das Wichtigste in Kürze.
Okay. Noch irgendwas, was du ergänzen möchtest, worauf du besonders stolz bist oder was dir noch wichtig ist?
Ich glaube, auf das kommen wir jetzt gleich noch.
Okay, super.
Vielleicht eine Sache, auf die ich stolz bin, ist, was die Leute, die ich betreuen durfte, für Karrieren gemacht haben. Also wenn ich gefragt werde, was ich neben dem Standard in meinem Lebenslauf vorher tue, dann sind das immer meine ganzen ehemaligen Studierenden und Postdocs, die jetzt selber Professuren haben, Leitungspositionen haben. Das ist mir, glaube ich, beruflich immer sehr wichtig.
Ja, cool. Was hat dich mit diesem Lebenslauf nach Jülich verschlagen und warum bist du noch hier? Was hält dich hier?
Also ich bin jetzt seit 4 Jahren in Jülich und ich hatte eigentlich schon seit meiner Postdoc-Zeit die Idee, ich will theoretisch daran forschen, einen Quantencomputer zu bauen und mich von so der Fragmentierung in Disziplinen nicht so richtig aufhalten zu lassen. Und da ist, glaube ich, der Sprung an ein interdisziplinäres Forschungszentrum unheimlich gut und unheimlich wichtig, weil man da dieser Mission folgen kann, die auch eine der Missionen des Forschungszentrums ist, und sich so über die traditionellen Disziplingrenzen der Universität nicht so viel Gedanken machen kann. Das könnte man sagen, warum bist du da nicht in eine Firma gegangen? Und das liegt daran, dass ich glaube, dass das Gebiet so ist, dass der langen Atem, den die öffentlich geförderte Forschung hat, immer noch wichtig ist. Es war auch so, in allen Universitäten, wo ich war, war meine Arbeitsgruppe tendenziell etwas größer als erwartet. Und hier passt das gut in das System rein. Ich hatte dann in Saarbrücken am Ende ein großes Konsortium, das ich koordiniert habe, wo das Forschungszentrum eine zentrale Rolle hat. Dann gab es die Möglichkeit und dann bin ich hier. Warum bin ich immer noch hier? Weil es mir Spaß macht, weil wir das umsetzen können, weil wir eine tolle Community haben.
Und ist der Kulturschock dann, von Saarbrücken nach Jülich zu kommen, eher Eher krass oder ist das eher, also ich meine, es ist ja jetzt nicht München, es ist ja nicht Berlin, es ist schon auch ländlich hier. Ich will jetzt nicht sagen, dass Saarbrücken klein ist, aber...
Wir sind keine Saarländer, ich bin in einer Kleinstadt mit damals unter 10.000 Einwohnern aufgewachsen und ich meine, es geht hier um die Arbeit, um die Kleinstadt, die das Forschungszentrum selber auch ist und das ist international, das ist divers. Und es ist natürlich so, dadurch, dass ich das Wochenende und den gelegentlichen Homeoffice Montag und Freitag in Saarbrücken verbringe, habe ich natürlich in Jülich auch so ein bisschen, ich sag mal, das Unternehmensberaterleben. Mhm. Ja, wenn ich hier bin, bin ich hier zum Arbeiten und das kann ich hier prima, alles gut.
Mhm. Okay. Als wir die Idee zum Podcast hatten, haben wir uns natürlich sehr schnell darüber Gedanken gemacht, mit wem wir uns hier austauschen möchten. Und du hast es sehr schnell auf die Top-Liste meiner Wunschgesprächspartner geschafft, weil die wenigen Gelegenheiten, wo wir uns begegnet sind und wo es jetzt nicht eine feste Agenda gab, über die wir uns unterhalten haben, sind wir sehr, sehr schnell auf deine persönliche Familiensituation gekommen. Und was mich da so berührt hat, ist, dass mit wie viel Leidenschaft und Begeisterung, aber auch wie viel persönliches Wachstum ich aus deinem Erzählungen so rausgehört habe. Ja, und das hat dir dann die Einladung geschafft, also schön, dass du da bist. Ja, und würde mich sehr freuen, wenn du ein bisschen zu deiner Familiensituation erzählst.
Genau, also die Familiensituation ist, wir haben drei Töchter und die beiden Ältesten wurden, als wir in Kanada waren, mit dem fragilen X-Syndrom diagnostiziert. Das ist eine breitbandige geistige Entwicklungsstörung, die ist auf eine interessante Art und Weise vererbt. Die führt dazu, dass die sehr langsam lernen, aber natürlich irgendwann trotzdem aufhören zu lernen, in dem Alter, wo man normalerweise aufhört zu lernen, also auf einer sehr frühen Entwicklungsstufe stehen bleiben. Vor allen Dingen das Abstrahieren fällt ihnen unheimlich schwer. Also die Menschen mit fragilem X haben in den meisten Fällen ein unheimlich gutes Gedächtnis und lernen über sich erinnern. Aber Abstrahieren, das ist für mich als mathematisch orientierten Menschen ja sozusagen das A und O, ist sehr, sehr schwierig. Und in der Logik, wie man auch den Förderbedarf in Deutschland feststellt, ist das Förderbedarf G wie geistige Behinderung. Und damit sind wir jetzt seit 2009, also wir haben die offizielle Diagnose, den Gentest, am unvergesslichen 23. Dezember 2009 bekommen.
Immer zu Weihnachten sowas?
Immer zu Weihnachten sowas. Nee, stopp, falsch, 2008, 23. Dezember 2008. Damit leben wir jetzt. Das haben wir uns dann nicht ausgesucht. Und ich glaube, das, was sozusagen auch an Optimismus und menschlichem Lernen ist, ist so ein bisschen alternativlos. Das ändert sich ja nicht dadurch, dass man irgendwie die Flinte ins Korn wirft.
Was hat sich für euch verändert, als ihr die Diagnose bekommen habt? Aber das Thema wird ja schon vorher da gewesen sein und dann gab es diese Diagnose.
Also, dass die Diagnose ist immer der markante Termin, aber es und was sich an dem Tag verändert hat, war, wir wussten jetzt, was es ist. Wir hatten vorher schon das gesehen, unsere Älteste ist in München geboren, die war 15 Monate alt, als wir dann nach Kanada gegangen sind. Die war in der Entwicklung schon immer ein bisschen hin und her, aber dann geht man zum Kinderarzt und der sagt, ja, das erste Mal Eltern und dann auch noch Akademiker. Die machen sich viel zu viel Panik. Und die ist ja noch im Korridor. Und dann wurde das immer ein bisschen mehr. Dann gab es noch die Hürde, wir waren in Kanada das, was man jetzt neuerdings bei uns Integrationsverweigerer nennt. Also sprich, wir haben Deutsch zu Hause geredet. Das heißt, es gab dann auch, was Schule angeht, erstmal eine gewisse Sprachbarriere. Aber sie war immer schon ein bisschen schwierig, ein bisschen auffällig, hat alle Entwicklungsmeilensteine ganz spät genommen. Und dann war das so, dass sie den Schulkindergarten angefangen hat, mit kurz vor dem vierten Geburtstag. Es gibt ein vor die Schule vorgeschalteten zweijährigen Schulkindergarten und noch eine frühere Einschulung in Kanada. Wir haben mit den Lehrern über die Sprachbarriere geredet und da haben die gesagt, nee, das ist was anderes. Die Autismusdiagnose hatten wir nach 3 Tagen. Dann gibt es die Routine-Gentests und der kam dann halt am 23.12. wieder. Was uns dann irgendwie klar wurde, war so die schwierige Zeit, wenn die Kinder klein sind, auf gut Englisch die Terrible Twos, die hören jetzt erstmal so für die nächsten 15 Jahre nicht auf. Da muss man sich halt einfach auf das Leben, das eingeschränkte Leben, das man mit kleinen Kindern hat, das hat man dann einfach sehr, sehr lange. Aber dann haben wir einfach weitergewurschtelt. Also für unsere Eltern war das viel schockierender als für uns. Für uns war auch, jetzt wissen wir, was es ist. Jetzt gucken wir mal nach Therapieangeboten. Über Weihnachten haben wir auch Zeit. Therapieangebote ist dünn. Und genau, dann, was wir dann ein bisschen später gemerkt haben, war, dass das Leben in Kanada war nie als Lösung bis zur Rente geplant. Aber der Zeitdruck zurückzugehen ist dann sehr stark gestiegen. Einmal, weil die Verwandten das Supportsystem sind. Das andere, weil, das ist nicht sehr bekannt, das kanadische Einwanderungssystem in so Situationen auch gnadenlos ist. Wir wurden dann ein Dreivierteljahr, nachdem wir in Deutschland waren, dann auch tatsächlich offiziell wurde unsere nächste Verlängerung der Aufenthaltsgenehmigung abgelehnt, wegen Behinderung der nicht in Kanada geborenen Großen.
Wow, okay. Was heißt das jetzt konkret für euren Alltag mit euren Kindern? Also was ist da anders als bei Kindern, die sich typisch entwickeln?
Also im Alltag muss man sich natürlich erstmal, der hat so ein paar Episoden. Und ich fange jetzt vielleicht ein bisschen in der Vergangenheit an, bevor ich auf den eingerichteten Jetzt-Zustand komme. Also die Vergangenheit war, dass man sich erstmal so sein Unterstützungssystem aufbauen musste. In welche Schule geht man? Wir haben uns sehr früh, auch aus guten Erfahrungen in Kanada, für Inklusion in der Schule entschlossen. Das ist in Deutschland ein ziemlicher Kampf. Vor allem nicht nur, weil es da Leute gibt, die das eigentlich nicht wollen, sondern auch, weil man dann mit sehr, sehr vielen Partnern arbeiten muss, bis man mal das Supportsystem zusammengebaut hat. Weil es natürlich immer so ist, es sollte nicht so sein, wenn die Kita eine Krise hat und zu wenig Personal hat, dann gibt es genügend Leute, die auf die Idee kommen, jetzt mal das behinderte Kind als erstes reinzuschicken. Der Umgang damit, dass es eine seltene Behinderung ist, das ist zwar das häufigste Vererbte, aber die Fallzahlen verglichen mit Down-Syndrom sind immer noch sehr, sehr gering. Unsere Töchter haben zum Beispiel auch eine Autismusdiagnose. Der Autismus ist eine Folge vom fragilen X, aber wir mussten dann lernen, dass man manchmal auch nicht sagt, es ist nicht so schlimm, sondern man sagt, es ist so schlimm und ich brauche jetzt Unterstützung. Das mussten wir einpendeln und an jedem Übergang im Leben gibt es dann immer mal wieder Probleme und Schwierigkeiten. Wo ist der nächste Lebensabschnitt? Berufstätigkeit, unabhängiges Wohnen. Und das ist auch der Grund, weshalb ich Wochenendpendle, weil Never Change Running Therapy, das nochmal in einem neuen Bundesland aufzubauen und die Personen zu finden, die das dann auch gut können. Unsere Mittlere hat auch Verhaltenseigenheiten, die ist schon ein bisschen auch eine Systemsprengerin. Das hätte viel mehr Energie gekostet als das bisschen Autofahren. Die andere Sache, die wir in unserer Lebensplanung nie hatten, ist, dass die auch einen hohen Pflegestufe haben, einen hohen Pflegegrad, heißt das inzwischen. Das lässt sich aber bei temperamentvollen, verhaltensoriginellen jungen Menschen nicht richtig professionalisieren, was dazu führt, dass meine Frau die Pflege übernimmt, wofür sie völlig überqualifiziert ist. Das war sicherlich nicht das Lebensideal, was wir hatten, aber wir haben auch keine Alternative gesehen. Wir sind auch Arbeitgeber einer unserer Schulbegleiterinnen.
Und dieses System aufzubauen ist passiert, während du an deiner Karriere ja auch gearbeitet hast. Die ist ja jetzt durchaus beeindruckend von außen betrachtet. Die ist ja ganz gut gelaufen. Da ist ja sicherlich auch viel an Energie reingegangen. Deine Frau ist dann, hat sich der Unterstützung deiner Töchter dann verschrieben. Was war oder was ist dein Part dann in der Unterstützung deiner Familie an der Stelle?
Was ist mein Part? Man sollte den Part genügend Geld zu verdienen nicht vergessen, weil das System, was wir haben, hat Lücken und im Zweifelsfall, wenn man jemanden rekrutieren kann, der unterstützt, das ist ganz wichtig. Der Part ist vor allen Dingen, ich mache typischerweise diese ganzen rechtlichen Auseinandersetzungen. Ja, wir haben einen Prozess gewonnen, wir haben einmal Klage eingereicht und wir bereiten eine dritte vor, weil die Sozialbürokratie findet immer, sie kann Menschen Dinge vorbehalten. Und dann ist das halt, wenn ich da bin, wirklich da zu sein. Ich bin der für die verspielten und albernen Sachen zuständig ist. Ja, meine älteste Tochter ist 19, hat aber so ein Grundschulkindergemüt. Meine Frau hasst Achterbahnfahren, ich eigentlich auch, aber ich habe mich dran gewöhnt. Und dann halt zu gucken, dass wir genügend Kraft behalten. Also Papa ist für solche Sachen da. Und für den Perspektiv, also für die Sache, wo man dann halt mal eben formale Auseinandersetzungen führen will, habe ich schon gesagt, wo man mit Leuten, mit denen man mal gut gearbeitet hat, die dann aber von oben gesagt kriegen, sie dürfen was nicht mehr machen, dann muss man dann halt da auch mal Druck machen und solche Sachen. Ja, und ich muss mit meinen Töchtern Kleider kaufen, weil meine Frau ist richtige Schwäbin und die ist zu geizig. Nein, aber sozusagen, mir ist klar, dass da die Rollen sehr asymmetrisch sind, aber es gibt einfach, ich mache die Dinge, die meine Frau wirklich nicht machen will. Ich bin inzwischen auch, so viel Kapazität haben wir dann gehabt, in einem Verein, der Inklusion im Saarland fördert, im Vorstand und im Aufsichtsrat der Firma, die das Verein gehört, dem wir einfach in der Schulzeit unheimlich viel zu verdanken haben, wo wir jetzt auch zurückgeben.
Das heißt, du bringst dich da aktiv ein?
Ja, ich bringe mich da aktiv ein, genau. Ich bin da auch der einzige Naturwissenschaftler unter sehr vielen Menschen mit sozialem Hintergrund. Ich bin die Krawatte sozusagen.
Aber Ziel des Vereins ist jetzt nicht, den seltenen Gendefekt, den deine Töchter haben, da die Forschung oder Ähnliches zu unterstützen, sondern da geht es wirklich um die
inklusive. Genau, also wir sind auch in der Nationalen Elternvereinigung, der Interessengemeinschaft Fragiles X e.V. Da kann man auch Dinge über das Fragile X nachlesen, www.frax.de. Nein, das ist ein Verein, der sich um Inklusion kümmert, der sich darum kümmert, dass behinderte Menschen möglichst wenig in Parallelwelten Zeit verbringen müssen. In unserem Fall kann man das ganz klar sagen, obwohl meine Töchter autistische Züge haben und auf eine ganz komische Art und Weise mit ihrer Umgebung wechselwirken. Also die Große hat eine sehr monotone Sprache, die Mittlere ist fast nicht verbal. Dennoch nehmen die unheimlich viel aus der Umgebung auf und ahmen die nach. Und wir sehen den Erfolg von Regelschule trotz allen Schwierigkeiten darin, dass die neurotypische Menschen nachgeahmt haben und dass es denen dadurch deutlich besser geht. Und dafür setzt sich der Verein vor allen Dingen ein, sowohl gesellschaftlich als Lobbyorganisation als auch, dass dann der Verein Träger ist von Inklusionsmaßnahmen. Also der stellt Schulbegleitungen und macht Freizeiten und hat inklusive Wohngruppen, wo so behinderte und nicht behinderte Menschen zusammenwohnen und unter andere Dinge, genau.
In einem anderen Gespräch, wo du schon mal davon berichtet hast, wie so dein Leben mit deinen Töchtern ist, hast du erzählt, dass du am Anfang deiner Karriere auch noch mal deutlich aktiver, was die Alltagsbegleitung, also als du in Saarbrücken auch im Schwerpunkt tätig warst, dass du da richtig auch deine Arbeitszeit und die Versorgung deiner Kinder gestrickt hast.
Also das ist, glaube ich, also auch was Karriere machen angeht, wenn ich da nochmal zurückkommen darf, das Wichtigste war für mich auch dann so viel Karriere zu machen, dass wir aus Kanada rauskommen. Nein, also das am Anfang, als es sehr viele Dinge gab, die nicht funktioniert haben, war die Tatsache, dass man mit einer Professur an einer Universität, da ist es, glaube ich, dann doch ein gewisser Stadt-Land-Gegensatz da, hat man eine ganz ordentliche Zeitsouveränität. Das heißt, dass man hat seine Vorlesungen, man hat so ein paar Kommissionssitzungen, aber sehr viel der anderen Zeit kann man eigentlich selbst gestalten. Wenn man sich mit der Arbeitsgruppe trifft, kann man schieben. Und da war es unheimlich wichtig, erstmal die Möglichkeit zu haben, auch zu Hause zu arbeiten oder mal was kurzfristig zu verschieben. Also die Integrationshilfe fällt aus und man merkt das, wenn das Kind an der Schule ist. Das heißt, man muss das Kind sofort zurückbringen, versorgen, die Besprechungen mit Masterstudierenden, mit Promovierenden irgendwie verschieben, von zu Hause aus arbeiten. Und diese Zeitsouveränität, also in der Wissenschaft arbeitet man normalerweise unanständig viel, aber man, wenn man die Möglichkeit hat, für mich als Theoretiker auch noch ein bisschen einfacher als Experimentator, das zu verschieben, das ist unheimlich wertvoll. Wir hatten eine Situation, das war so ein knappes halbes Jahr, als die Kita nicht funktioniert hat. Die versuchte ihr Personalproblem zu lösen und hatte dann eine neue Leitungsperson eingestellt. Und als die da war, hielt es keine Integrationshilfe mehr als 6 Wochen dort aus. Was dort intern lief, ob das schon Mobbing war, wissen wir nicht. Und das eigentlich Erschreckende war, der Auftraggeber des Kita-Trägers war die Uni und die stand eigentlich auf der Seite der Kita. Das war schon sehr frustrierend. Und da hatte ich halt eine Anwesenheitszeit an der Uni, die war von 10.15 Uhr bis 15.45 Uhr an Tagen, wo es gut lief. Und da habe ich dann das physikalische Kolloquium, ganzes Semester geschwänzt. Meine Vorlesung lag Gott sei Dank dort drin. Ich kam super durchgetaktet an der Uni an, habe mich nur besprochen und die Stillarbeit im Büro, die wanderte so langsam nach Hause. Das war extrem entscheidend. Jetzt haben wir Gott sei Dank nicht mehr, einfach die werden auch älter, die Situation wird stabiler, nicht mehr so viele Lücken. In der Zeit wäre sicherlich auch das Leben mit an zwei Orten oder die Arbeit im Forschungszentrum, wo man durch die Sicherheit muss, wo man rein muss, wo man mehr Besprechungen hat, hätte auch nicht funktioniert.
Wie transparent warst du mit deiner persönlichen Situation in den Institutionen, in denen du tätig warst und speziell zu früheren Zeitpunkten in deiner Karriere? Weil, wie du ja schon sagtest, also jetzt ist das in deiner Rolle jetzt nicht mehr so das Thema.
Also hier müsste man den Berufungskommissionsvorsitzenden fragen, aber die Leute, die mich schon vorher kannten, wussten, dass ich eine komplizierte Familie habe. Einer meiner Projektpartner hatte uns mal besucht, hat mal das Kolloquium in Saarbrücken gegeben und beim Abendessen mit ihm war meine mittlere Tochter dabei, hat das Abendessen chaotisiert, der wusste, was los ist. Der wusste aber auch, dass ich nebenher noch ein Projekt koordinieren konnte. Als ich nach Saarbrücken bin, war ich da nicht transparent, weil ich wirklich darauf angewiesen war, eine Stelle zu kriegen, weil die Uhr getickt hat. Und Gott sei Dank hat die Uni mich nicht noch weiter runtergehandelt. Aber ich hatte auch dann den Bogen geschlagen. Die Stelle, die ich in Kanada hatte, war zwar an einem sehr berühmten Institut, das so auch im Fokus stand, aber es hatte weniger akademische Freiheit als eine Professur in Deutschland. Und das habe ich dann auch ein bisschen mehr betont als eben die familiäre Situation. Ich habe dann, als ich den Ruf hatte, tatsächlich einen Satz am Ende meines Konzeptpapiers geschrieben, dass ich für meine Kinder eine inklusive Kita und einen inklusiven Schulplatz brauche. Und da hat die Universität dann tatsächlich losgelegt. Bevor ich den Präsidenten getroffen habe, habe ich das Familienbüro getroffen und die haben mir ausgebreitet, was ich jetzt tun soll. Da hat das Saarland erkannt, dass es ja keine finanziell tollen Angebote machen kann, aber dass es die ganzen Lebensbedingungen gut machen kann. Also an dem Punkt, als ich den Ruf hatte, habe ich dann die Karten auf den Tisch gelegt und das war auch genau richtig.
Und gerade so im Umgang mit den Behörden, dann hat es ja schon gesagt, dass die Behörden dann auch gerne bereit sind, den Klageweg zu gehen und so.
Ja.
Der Professorentitel, hilft der da oder ist der eher hinderlich?
Bin ich mir nicht ganz sicher. Also eigentlich denkt man, er sollte helfen. Also ich gehöre zu den Leuten, die den Titel eigentlich sehr selten verwenden. Mhm. Also in offizieller Funktion oder wenn jemand was ausgefressen hat. Mhm. Aber ich sage ja auch nicht zu meinem Klempner Herr Installateurmeister, was Professor ist auch ein Beruf. Ja. Aber Ich hatte tatsächlich, wir hatten eine Sache, wo ich mich gefragt habe, warum in dem Fall der Prozessgegner die Sache fast eingestellt hatte. Also bevor man klagt, muss man ja einen Widerspruch einlegen. Mhm. Und es war irgendwie unserem späteren Prozessgegner nicht erkennbar, dass wir auch klagen werden. Mhm. Also sozusagen, wenn jemand einen Professorentitel hat, ist es normalerweise jemand, der keine Angst vom Rechtsanwalt hat. Und die Sozialbehörden, die setzen immer ein bisschen so drauf, dass die Betroffenen nicht klagen. Und mich hat das etwas gewundert, dass wir sie nicht einschüchtern konnten. Wir haben dann später gelernt, dass das so eine Art Grundsatzurteil war, was dort gefällt wurde. Mhm. Was aber gut ist, ist, wenn man mit Menschen, mit gerade wenn die klein sind, also die Behinderung meiner Töchter ist nur für Eingeweihte sichtbar. Mhm. Also ich kann Menschen mit einer bestimmten Form von Ohren und einer bestimmten Art und Weise mit den Händen zu wedeln relativ gut als Menschen mit fragilem X erkennen. Aber das erfordert Übung. Das heißt, wenn man Straßenbahn fährt, man hat Kinder, die auch vielleicht ein bisschen kleiner sind und die können im Wesentlichen missfallen nur durch Kreischen ausdrücken oder schmeißen sich auch mal auf den Boden, da fällt man auf. Mhm. Ich kam nie auf die Situation, wo jemand mich dann so richtig offensiv angepumpt hat und du Idiot gesagt hat und ich dann, bitteschön, Herr Universitätsprofessor Idiot sagen musste. Aber es gibt einem, glaube ich, eine gewisse Selbstsicherheit, zumindest, dass man diesen sehr angesehenen Beruf hat, dass man da, ja, wenn die Kinder sich komisch behalten und jemand bringt die Polizei, das ist einmal passiert, dass man weiß, dass man eine gewisse Selbstsicherheit hat, da kann ich mich wehren und wahrscheinlich passiert mir nichts. Hm.
Was glaubst du, wie dich in deiner Erfahrung mit deinen Töchtern in deinem Führungsstil geprägt hat? Hat dich das geprägt? Hat das deine Perspektive verändert?
Das hat mich, glaube ich, sehr geprägt. Weil es erstmal nach der Diagnose, kurz vor Weihnachten, also da muss man ein bisschen ausholen, bevor der Diagnose waren die ja auch schon schwierig. Und im März des Jahres vor der Diagnose hatte ich eine gesundheitliche Krise, weil es war alles zu viel und dann noch dieses Kind. Ja. Im Winter habe ich dann mir tatsächlich ganz klischeehaft ein Buch über Selbstorganisation gekauft. Dem Schema folge ich immer noch. Und ich war schon sehr früh gezwungen zu lernen, was ich eigentlich alles sein lassen kann. Und Gewohnheiten auch zu hinterfragen. Also ich habe zum Beispiel gehört, dass dieses lineare Fernsehen mit verschiedenen Knöpfen, dass man das nicht mehr macht. Aber ich könnte es nicht sagen, weil wir haben 2004 unseren Fernseher abgeschafft und nicht wieder eingeführt. Ja? Mhm. Weil da hat man letztlich keine Zeit für. Ich habe eine sehr schöne Schulung für Eltern autistischer Kinder gemacht. Ich habe dort Dinge gelernt, die man auch in verfahrenen Diskussionen mit Nicht-AutistInnen anwenden kann. Und ich habe, glaube ich, ich gelte, glaube ich, als im Umgang relativ zurückhaltend, aber hoffentlich klar, weil der Punkt, wo es eine Explosion gibt, also niemand im Forschungszentrum explodiert so, wie es meine Kinder können. Und ich habe auch halt durch Elternschulung viel von Leuten gelernt, die wirklich mit Pädagogik sehr gut umgehen können. Und das versuche ich auch in meinem Führungsstil einzubauen. Mhm. Also es gibt Leute, die behaupten, also ich würde niemals irgendwie laut oder streng werden oder sowas. Das stimmt nicht ganz, aber die Schwelle liegt bei mir halt extrem hoch, weil ich schon ganz andere Explosionen gesehen habe. Ja, genau.
Und ich würde vermuten, dass du auch nochmal eine andere Perspektive auf Mitarbeitende hast, die selber in der Care-Situation sind, in welcher Art
genau,
auch immer.
Es gibt einmal die Care-Situation. Also es gibt jetzt auch Menschen bei uns im Institut, die schwierige Care-Situationen haben und die sollen auch die Zeitflexibilität haben, die sie brauchen. sodass man wirklich nur, was Pflichtzeiten angeht, erstmal flexibel ist und sich wirklich aufs Kerngeschäft konzentriert. Ja? Ich muss nicht über den Gang gehen und die Person sitzt da. Es gibt vielleicht Zeiten, wo ich es gern habe, wo möglichst viele da sind. Und das wäre also vor der Pandemie, war ich schon immer auch so für so eine hybride Sache. Die andere Sache, die man lernt, ist, behinderte Menschen haben Stärken. Wir haben in Kanada gelernt, auch für neue BetreuerInnen meiner Kinder einen Text zu schreiben, der heißt All About Me. Da schreibt man in der Ich-Stimme der betreuten Person ein Porträt, wo man erstmal sagt, was die Person gern macht und so weiter und erst am Ende auf die Behinderung angeht. Und das Menschenbild wende ich auch an, wenn ich Mitarbeitende habe, die in einer Krise sind. Man ahnt gar nicht, wie viele Menschen gerade in der Wissenschaft nicht ganz neurotypisch sind und die aber trotzdem super produktive WissenschaftlerInnen sein können, wenn man nur so ein paar auf so Randbedingungen guckt. Weil die können erstmal viel. Und wenn sie dann halt ein paar Sachen nicht können, meine Güte.
Was weißt du heute, was du gerne zum Zeitpunkt der Diagnose gewusst hättest?
Gute Frage.
Oder was würdest du deinem jüngeren Ich an der Stelle gerne mit auf den Weg geben?
Also vielleicht hätte ich mir gewünscht, die Anzeichen schon früher ein bisschen testen zu lassen. Eigentlich nicht so viel. Also ich bin ein Mensch, der manchmal zur retroaktiven Panik neigt. Ja? Also jemand, der sozusagen die nächsten paar Schritte durchwurschtelt und am Ende denkt, hoppla, das hätte ja schief gehen können. Ja, wir hätten ja ohne Anschlussberuf aus Kanada rausfliegen lassen können. Das ist also, das lag mir, glaube ich, vielleicht das Bild, dass die dann wieder dann doch ihren Weg gehen können und wie es auch vielleicht cool ist, auch auf einen 17. Geburtstag noch eingeladen zu sein. Das hätte ich, glaube ich, schon ganz gut gefunden, ja. Also, dass sie dann doch auch aus dem ganz kindlichen Stadium so ein bisschen rauskommen.
Glaubst du, deine Karriere und das, was du auch als Unterstützungsleistung für deine Familie leisten konntest, wäre als Frau genauso möglich gewesen?
Ich befürchte nein. Man bekommt ja die, wenn man als Mann mit Kindern sich auf eine Stelle bewirbt, nicht gefragt, wie man das mit der Familie vereinbart. Da gibt es ja dann auch manchmal Interviewfragen, die man eigentlich nicht beantworten muss, aber man ist dann so ehrlich, dass man sie doch beantwortet. Ich glaube, ein männliches Privileg, das man hat und das wir auch genutzt haben, was gut funktioniert hat in solchen Situationen, ist, wenn das Kind sich seltsam verhält oder wenn man irgendwas macht, was aus der Norm rausfällt, ist die Frau schuld und der Mann originell. Ich glaube, unter dem Erwartungsdruck, dass das irgendwie noch nah an einer Norm verlaufen soll, den hätte ich dann auch nicht gut ausgehalten.
Hast du das Gefühl, dass sich die Situation heute, also dass es sich ausgeglichener gestaltet als zu der Zeit, wo ihr die Diagnose bekommen habt, wo ihr auch solche Lebensentscheidungen getroffen habt? Also ist das heute eine Entscheidung, die man auch in dieser Mann-Frau-Rolle leichter fällen kann?
Welche Entscheidung?
Also alle Entscheidungen, die damit zusammenhängen. Karriereentscheidungen, Entscheidungen über Betreuungssituationen.
Mmh. Kannst du das mal anders formulieren? Das ist irgendwie...
Also worauf ich hinaus will, ist, die Situation Männer-Frauen-Bewertung, gerade so im beruflichen Kontext, hat sich ja schon verändert in den letzten, ich sag mal, 10, 20 Jahren. Ja, eigentlich kontinuierlich, aber in den letzten 10 Jahren sicherlich nochmal ganz besonders.
Ja.
Und die, ich sag mal so, essentiellen Entscheidungen, die ihr in dem ganzen Kontext karrieremäßig als Familie getroffen habt, die sind hier an einer Zeit gefallen, die nun auch schon ein bisschen zurückliegt.
Ja, ja.
Hättest du den Eindruck, wenn du jetzt heute diese Entscheidung oder wenn ihr diese Entscheidungen als Familie nochmal treffen müsstet oder könntet, dass man gewisse Wege leichter gehen könnte, also abgelöster von dieser Mann-Frau-Rolle, von dieser Bewertung, wer trifft da jetzt welche Entscheidung?
In unserem Fall wahrscheinlich gar nicht so, weil die Lebensplanung war immer, wir gehen nach Kanada, während wir hintereinander mehrere Kinder haben.
Ja.
Das heißt, sozusagen, und immer Elternzeit haben. Mhm. Also als wir, kurz bevor wir Kanada verlassen haben, lief die Elternzeit meiner Frau in München ab. Mhm. Wir sind dann nicht nach München zurück, offensichtlich. Insofern, also aufgrund dieses Nebenumstands wäre das wahrscheinlich anders gewesen. Wäre das nicht anders gewesen. Ich glaube, was es vielleicht anders gemacht hätte, wäre mehr durch die größeren Möglichkeiten zum hybriden Arbeiten. Mhm. Wenn man in einer Situation ist, wo man, also was Berufstätigkeit für meine Frau und Rückstecken von mir angeht. Also in der Zeit war das halt immer noch so, man ist entweder fast nur präsent oder man arbeitet nicht. Und die Uni war da schon so ein gewisses Biotop. Meine Frau hat, bevor wir Kinder hatten, als Softwareentwicklerin gearbeitet. Und selbst da gab es dann noch die Zeit eine ausgeprägte Präsenzkultur. Also vielleicht mit dieser geringeren Präsenzkultur hätten wir Dinge anders machen können, wenn man nicht so selten hin muss. Und dann passe halt ich drauf auch. Dann hätte man das wahrscheinlich symmetrischer gestaltet. Das ist aber, glaube ich, wesentlich sozusagen durch die, dadurch, dass wir über Corona, über die effektive Gestaltung unseres Arbeitsalltags besser nachgedacht haben, dadurch ist das gekommen und nicht durch einen anderen gesellschaftlichen Wandel.
Was sind neben deinem ja sicherlich sehr fordernden Beruf und deinem sehr fordernden Familienalltag für dich deine Kraftquellen, wo du für dich Energie tankst?
Also der, zum Familienalltag gibt es auch schöne Dinge. Ja, also wenn man mal das gut findet, was man mit Grundschulkindern so unternehmen kann, das hat man halt dann über 10 Jahre. Ich kenne mich, also ich behaupte immer, man müsste mich zum Achterbahnfahren tragen, aber in Wirklichkeit macht mir schon auch Spaß. Ne? sozusagen auch ein bisschen albern sein mit den Kindern, das gehört schon auch auf jeden Fall dazu. Insofern, man darf sich halt nicht vergleichen damit, was jetzt Gleichaltrige tun. Ansonsten habe ich versucht, solche Kraftquellen in Dinge einzubauen, die ich ohnehin tue. Also mein Sport ist Fahrradfahren. Weil Fahrradfahren ist eigentlich zeitlich billig. Wenn ich irgendwo 20 Minuten mein Auto brauche und 40 Minuten mit dem Fahrrad, habe ich in 20 Minuten extra Zeit 40 Minuten Sport gemacht. Ganz einfache Rechnung. Ich habe dann tatsächlich, also es soll Leute in meinem Alter geben, ich bin jetzt Anfang, Mitte 50, die Hobbys haben oder irgendwie Sozialleben. Das hat man nur mit Leuten in anderen, in ähnlichen Situationen. Aber ich habe dann tatsächlich das Musikmachen wieder ein bisschen angefangen. Und weil die Pause vom Klavierspielen so lang war, habe ich jetzt angefangen, an Gitarre zu lernen und darf es also richtig schlecht sein. Das ist super.
Das beantwortet auch meine nächste Frage. Mhm. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
Gitarre spielen.
Und vererbt sich die Musikleidenschaft auf die Familie?
Leider nein. Also ich habe versucht, also mein Projekt war irgendwann natürlich eine Familienband. Das ist aber, wenn man Menschen mit sehr starkem eigenen Willen hat, ist das mit dem gemeinsamen Groove so eine Sache. Ja. Unsere Jüngste hat ein bisschen angefangen, Klavier zu lernen, aber sie hat aus der anderen Linie ihren künstlerischen Draht geerbt. Sie malt unfassbar gut. Mhm. Also da gab es sozusagen eine Künstlerin vorher in der Familie. Und genau, Musik ist dann eben meins.
Okay. Ich glaube, Sascha.
Dann kommen wir zu etwas ganz Besonderem, was wir mit unseren Gästen ja immer tun. Wir haben ein kleines Entweder-Oder-Spiel. Wir nennen das Gans oder Biber. Aus Gründen, die jemand, der im Forschungszentrum aktiv ist, sofort versteht, der für extern unglaublich bizarr klingen muss. Aber wahrscheinlich weißt du sofort, worauf ich hinaus will. Und dieses Spiel spielen wir mit unseren Gästen immer.
Ich fahre ja, weil ich diesen Unternehmensberater-Alltag habe, meistens spät mit dem Fahrrad raus. Ja, kommen viele Dinge zusammen und ich... Ich kenne auch das Tierleben des Forschungszentrums richtig gut. Rehe gibt es ganz viele.
Rehe gibt es viele, die sind auch extrem zahm und man muss aufpassen, dass die nicht zu nahe kommen. Ja?
Die sind zahm, weil die mich als harmlos
erleben. Die erleben auch Autos als harmlos, das muss man auch wissen.
Okay.
Nee, genau. Dieses Spiel spielen wir mit jedem unserer Gäste und es sind 30 Fragen, entweder oder Fragen.
Okay.
Und wir würden dich bitten, wenn du dich darauf einlässt, dass du einfach jede Frage mit dem Wort, also entweder oder, beantwortest, ohne groß weiter darauf einzugehen, was Kontext oder so sein könnte. Einfach kurz.
Also es gibt zwei Wörter
genau, und ich sage eins der beiden. Du sagst entweder oder.
Sage ich entweder oder sage ich eins der beiden
Wörter? Du sagst das Wort.
Ich sage das Wort, okay, gut. Genau. Ja, danke. Okay. Ich bin sehr mathematisch orientiert. Ich nehme Dinge manchmal etwas zu wörtlich.
Alles gut. Ich kann ja noch lernen, dass ich präziser in der Formulierung werde. Das ist alles gut. Okay, dann fangen wir mal an. Wie gesagt, 30 Wortpaare. Mhm. Das erste wäre Gans oder Biber?
Biber.
Lerche oder Eule?
Lerche.
Schnitzeltag oder Veggie Day?
Veggie Day.
Seekasino oder Selbstkochen?
Selbstkochen.
Lesesaal oder Büro?
Lesesaal.
Gleich im Zusammenhang dazu, Print oder E-Book?
Print.
Anruf oder E-Mail?
E-Mail.
9 to 5 oder 24/7?
24/7.
Campus oder Homeoffice?
Campus.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Organisationsgenie oder YOLO?
Organisationsgenie. Mhm.
Publizieren oder patentieren?
Publizieren.
Wissen oder können?
Können.
Theorie oder Experiment?
Theorie.
POF oder Drittmittel?
Drittmittel.
Suit up oder come as you are?
Come as you are.
Dienstreise oder Videokonferenz?
Videokonferenz.
Gruppenfrühstück oder Geburtstagskuchen?
Gruppenfrühstück.
Bottom-up oder top-down?
Bottom-up.
Windows oder Linux?
Mac, nein, Linux.
Facts oder Fiction?
Facts.
Wildblumenwiese oder Kunst am Bau?
Wildblumenwiese.
Die künstliche Intelligenz oder die natürliche Intelligenz?
Die natürliche.
Die natürliche. Science oder Science Fiction?
Science.
William Shakespeare oder Herbert Grönemeyer?
Herbert Grönemeyer.
Kölsch oder alt?
Alt.
Zweirad
jetzt werde
oder
ich ganz unpopulär. Ne?
das hängt davon ab, wer zuhört. Zweirad oder Elektroauto?
Zweirad.
Gitarre oder Klavier?
Ja. Gitarre.
Und zu guter Letzt dein Lieblingspodcast, den du uns allen empfehlen würdest.
Welcome to Night Vale.
Ah. Magst du noch was dazu sagen?
Also, das ist Geschmackssache. Welcome to Night Vale erscheint alle zwei Wochen, schon sehr lange. Es ist Geschichten aus einem fiktionalen Dorf, also einer fiktionalen Kleinstadt in der Wüste im Südwesten der USA, wo alle Verschwörungstheorien irgendwie stimmen, wahrgenommen durch die Stimme eines Lokalradios. Und da gibt es sehr viele bizarre Erzählstränge. Und das ist ein... Also ich höre auf sehr, sehr viele Podcasts auf meinen langen Fahrten zwischen Saarbrücken und Jülich. Aber das ist einer, der das Format Podcast auch irgendwie ganz toll ausnutzt. Also auch mit den ganzen bizarren Charakteren, die dort auftauchen. Und wir sind hier, wer das hören möchte, wir sind hier an der Bibliothek und hoffen, dass wir lebend rauskommen.
Was auch immer das jetzt bedeutet.
Also klare Podcast-Empfehlung. Mhm. Gibt es ein bestimmtes Schlagwort, das du mit dem Forschungszentrum verbindest?
Interdisziplinär.
Wenig überraschend, ja.
Ja.
Ist noch irgendwas Wichtiges unerwähnt geblieben? Für dich, Frank, für dich, Sascha?
Also, ich hoffe, dass man kriegt manchmal, wenn ich von meiner Familie erzähle, immer die Frage, warum wirkt der optimistisch und ist nicht verzweifelt? Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen rausgekommen, weil habe ich tatsächlich mal von einer Person gelernt, mit der zusammen ich ein Event organisiert habe. Wenn man daran verzweifelt, wird ja nichts besser. Hm. Ändert sich ja nichts. Ne? Und wenn man dann so ein paar nächste Schritte anguckt, auch ohne das Endspiel zu kennen, kommt man, glaube ich, ganz gut dadurch.
Lieber Frank Wilhelm Mauch, herzlichen Dank, dass du uns deine Zeit geschenkt hast und vielen, vielen Dank für das inspirierende Gespräch.
Schönen Dank, hat mir viel Spaß gemacht.
Auch von meiner Seite ganz lieben Dank nochmal. Ich finde es bemerkenswert. Ich habe an vielen Stellen geschluckt beim dir zuhören, wie du so erzählt hast, weil du aus so einer natürlichen, also du erzählst, dass es eine ganz natürliche Entwicklung gewesen wäre in jeder Situation. Das finde ich extrem beeindruckend. Ich weiß aus persönlicher Erfahrung, dass man an solchen Situationen ja immer auch persönlich wächst und daraus auch seine Schlüsse, also auch positive Schlüsse zieht, aber du hast ein großes Talent, das darzustellen. Das fand ich ganz beeindruckend jetzt in dieser knappen Dreiviertelstunde Gespräch. Und dafür ganz, ganz lieben Dank.
Danke, ich hatte ja nie andere Kinder.
Okay, und ansonsten bleibt zu sagen, wir freuen uns über jeden und jede, die uns hört.
Genau.
Empfehlt uns gerne weiter. Lasst uns Feedback da. Mhm. Und bleibt neugierig.
Bis dann.